Vielen herzlichen Dank, dass ihr uns so durch diesen Lobpreis geführt habt. Es war einfach genial, so miteinander gemeinschaftlich in der Gegenwart Gottes zu sein. Und ich habe mir heute Morgen so einen richtigen Knoten in die Lippen machen müssen, um nicht wirklich von ganzem Herzen mitzusingen. Aber ich habe es geschafft. Kaum hat das neue Jahr begonnen, sind wir schon wieder fast 3 Wochen lang in diesem neuen Jahr drin. Ja, die ruhigeren Tage von Weihnachten liegen schon eine ganze Weile hinter uns. Wir sind wieder alle voll durchgestattet. Wer weiß, vielleicht werden wir nächste Woche wieder ein bisschen ausgebremst. Sind wir mal gespannt. Ich hatte doch einige Begegnungen so in den vergangenen Wochen, die mich haben weiter nachdenken lassen und die mich auch motiviert haben, hinein in die Auswahl dieser Predigt für heute Morgen. Weil ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns gerade in solchen Zeiten, wie in denen wir im Moment unterwegs sind, so diese Frage stellen, auf welchem Fundament steht eigentlich mein Lebenshaus? Also das erste Haus, das ich gebaut habe, das war ein Lego-Haus gewesen. Und wahrscheinlich war das bei den meisten von euch auch so. Zumindest zu meiner Zeit war Lego voll in gewesen. Da gab es noch nicht diese Bausätze, die man alle kaufen konnte, sondern nur diese Grundsteine, und wir waren schon völlig glücklich damit. Und wenn man dann noch ein paar so Ziegelsteine gekriegt hat, dann war das schon was ganz Besonderes und vielleicht auch nur Fensterle. Und ich hatte 2 jüngere Brüder. Und meistens war das so, irgendwann kamen die dazu und wollten mitspielen. Und ihr wisst ja, wie das dann so ist, wenn 3 mit einer begrenzten Anzahl von Lego-Steinen bauen, dann ist dieses Lego-Haus meistens irgendwie eingestürzt. Ja, und ich habe mir überlegt, ja, wie ist es mit unserem Lebenshaus? Wie ist es mit dem Fundament, auf dem wir aufbauen? Wie ist es mit den Steinen, die wir gebrauchen, um unser Lebenshaus zu bauen, um auch in schwierigen Zeiten, in stürmischen Zeiten, solid und fest zu stehen? Da war die Begegnung mit einem Gastronomen, der mir vor ein paar Wochen sagte: Harald, ich weiß nicht, ob ich mein Restaurant jemals wieder öffnen kann. Da waren Krankenbesuche und die Diagnose hat alle Zukunftspläne komplett ins Wanken gebracht. Und wir könnten weitergehen mit unerfülltem Babywunsch, dem Sand im Getriebe einer Beziehung oder der eine Beziehung schwierig macht, den möglichen Jobverlust, Homeoffice und Schulkinderstress, das ja viele von uns, vor allem jüngeren Familien, betrifft und so weiter. Und da ließe sich Geschichte um Geschichte, Herausforderung um Herausforderung anfügen. In der Begegnung mit Menschen ist mir in den vergangenen Wochen doch viel Verunsicherung und auch Zukunftsangst begegnet. Corona, Lockdown haben so vieles in unseren alltäglichen Begegnungen überschattet. Und ich habe festgestellt, ja, da ist Corona und Lockdown, aber manchmal sind es gar nicht so diese äußeren Umstände, die Dinge in unserem Leben trocken laufen lassen. Und wir stellen fest, dass unser Lebensentwurf einfach nicht mehr hält, nicht mehr funktioniert, wie vielleicht mein Lego-Haus. Für Christen entsteht manchmal eine Glaubenskrise, wenn sie merken, dass ihr Lebensentwurf auf Religion und nicht auf Gottesbeziehung aufgebaut ist. Auf Dinge, die man halt so macht. Man geht am Sonntag in die Kirche. Man spendet sein Geld in die Gemeinde. Man tut dieses oder jenes. Und diese Dinge sind auch echt gut. Aber vielleicht ist das Problem, dass sie nicht von Herzen kommen, sondern deshalb getan werden, weil irgendjemand uns einen Zwang auferlegt hat. Und manchmal drastisch oder auch stückweise zerbricht Stück um Stück unser Gottesbild, weil wir Gott in einer verzerrten, nicht realen Weise wahrnehmen. Oder im Lego-Bild zu sprechen, unser Haus fällt in sich zusammen. Die vergangenen Monate, sie haben uns an vielen Stellen herausgefordert und ich kann euch eines sicher sagen, das Jahr 2021 wird es wieder tun. Es wird ein schwieriges, es wird ein herausforderndes Jahr sein. Aber ist es nicht so, dass gerade in solchen Zeiten uns, dir und mir, das Wort Gottes Wegweisung und Perspektive geben möchte, wie wir in diesen Zeiten einen gottgeführten Weg durch die Unwägbarkeiten des Lebens, durch das Labyrinth dieser Unsicherheiten hindurch finden können? Und aus diesem Grund möchte ich uns einladen, heute Morgen gemeinsam mit David in eine seiner größten Lebensherausforderungen hineinzuschauen und zu entdecken, wie er damit umgegangen ist. Es war die Zeit, in der Absalom, sein Sohn, einen Aufstand gegen ihn geplant hat. David musste fluchtartig Jerusalem verlassen, er musste sich irgendwo am Jordan verstecken und bereits in den ersten Versen dieses Abschnittes, den wir heute miteinander anschauen möchten, im Psalm 62, schreibt uns David oder zeigt uns David, wie er seinen Gott kennt. David verliert sich nicht im Jammern über die Ungerechtigkeit, über die Frechheit von einem rebellischen Sohn. Er schaut nicht auf die Probleme, sondern er schaut auf den Ort, an dem Sicherheit zu finden ist. Und so schreibt er uns im Psalm 62: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht wanken werde. Das Erste, das David mich lehrt, ist Stille sein. Meine Seele ist stille. Nicht reinstressen, nicht selber machen wollen, nicht irgendwo in einem Aktionismus mich verlieren. Und vielleicht ist das auch ein Stein, der für unser Lebenshaus passt und ihm Stabilität geben kann in dieser Zeit. Stille sein und hören auf Gott. Von dort kommt Sicherheit. Darin wächst Vertrauen und auch das Wissen, dass ich in unsicheren Zeiten fest in der Hand Gottes bin. Bei dieser Gelegenheit ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich vor einiger Zeit mal gelesen habe. Sie handelt von einem Bauern, der seine Taschenuhr verloren hat. Irgendwo im Keller hat er sie verloren und er hat sie überall gesucht. Sie war ihm wichtig und wertvoll. Er hat sie vom Großvater geschenkt gekriegt und es war was Besonderes für ihn. Er ging durch den ganzen Keller, hat Kisten umgekehrt, hat geschimpft über seine eigene Unzulänglichkeit, wie er doch nur so wenig auf das gute Stück aufgepasst hatte und so weiter und so weiter. Aber die Taschenuhr, sie blieb verschwunden. In seiner Not hat er die Kinder geholt und hat gesagt, helft mir doch suchen, ich brauche die Taschenuhr wieder. Und er hat ihnen auch einen guten Finderlohn versprochen. Und sie gingen alle in den Keller und haben alles durchgesucht, aber die Taschenuhr, sie blieb verschwunden. Der Kleinste sagte, Papa, darf ich noch mal in den Keller und schauen nach der Taschenuhr? Der Vater sagt, natürlich, ich will sie doch wieder. Und dann geht er runter in den Keller und nach 5 Minuten kommt er hoch mit der Taschenuhr. Der Vater war so verwundert gewesen, weshalb hast du jetzt so schnell die Taschenuhr gefunden? Nein, er hatte sie nicht versteckt, wie ihr vielleicht denkt, um den Finderlohn zu kriegen. Nein, nein, so schlitzohrig war er nicht. Er hat sich einfach auf die Kellertreppe gesetzt und in die Stille hineingehört. Dann hörte er das Ticken der Uhr und der Rest war ganz einfach, die Uhr wieder zu finden. Und ich möchte uns heute Morgen so diese Frage stellen, gibt es etwas, das du im vergangenen Jahr verloren hast, das dir abhanden gekommen ist, obwohl es dir vielleicht wichtig und wertvoll sein? Kann es sein, dass wir echte Freundschaft in all der Isolation in den vergangenen Wochen verloren haben? Manch einer von uns hat vielleicht Lebensfreude in Dunkelheit und Schwermut verloren und Stress, den diese letzten Wochen für uns gebracht haben. Oder die Betriebsamkeit unserer Tage, sie überlagert die Intimität mit Gott. Oder vielleicht sind es ganz andere Dinge, die dir abhanden gekommen sind. In der Analogie unserer Geschichte hat der Junge in die Stille hineingehört und er fand die Taschenuhr. In den Worten Davids lesen wir: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Ich möchte uns einladen, in unseren auch betriebsamen Tagen Momente zu suchen, in denen wir auftanken bei unserem Gott. Stille werden vor ihm. Verloren Gegangenes wiederfinden, Orientierung und Wegweisung für das Heute und Morgen entdecken und auch für den nächsten Wegabschnitt. Und im Blick auf das neue Jahr, das so vor uns liegt, möchte ich uns ermutigen, die Zeit, die vor uns liegt, aus der Perspektive Gottes zu bewerten. Wo schauen wir hin? Was sind die Dinge, an denen wir Orientierung finden durch diese Tage hindurch? Wenn ich mich nur an den Tagesnachrichten orientiere, darf ich mich nicht wundern, wenn ich depressiv werde. Wenn Sorge und Angst in meinem Herzen ein Zuhause finden. Ja, wir müssen umgehen mit Krankheit, wir müssen umgehen mit dieser Pandemie, keine Frage. Wir müssen umgehen mit Jobverlust und finanziellen Herausforderungen und manchen anderen Problemen. Und es wäre auch dumm, einfach zu versuchen, den Kopf in den Sand zu stecken und so zu tun, als wären sie nicht da. Und doch lehrt David mich, dass weder Angst noch Sorge uns gut durch die Unsicherheit dieser Tage führen können. Er weiß, wo Hilfe zu finden ist. Und deshalb sagt er: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Kannst du das glauben? Und in deinen Lebenssituation hinein auch anwenden? David kannte seinen Gott und deshalb kann er ihn auch beschreiben. Und er sagt: Du bist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, meine Sicherheit. Dieses neue Jahr, ich glaube, es ist eine Gelegenheit, eine neue Gelegenheit für dich und für mich, unseren Gott besser, tiefer, realer kennenzulernen. Und dann sind wir wieder bei dieser Stille. Stille, Zeit mit Gott. Als ich noch jünger war, hat man das stille Zeit genannt. Ich weiß nicht, wie du es heute nennst, ist auch völlig egal. Aber ich glaube, um Orientierung von deinem Gott in diese Tage hineinzufinden, brauchst du sie, diese stille Zeit mit deinem Gott. Und so altmodisch sich das vielleicht auch anhören mag, in den persönlichen Momenten mit dem Vater im Himmel ist es, wo dein Gottesbild geschmiedet wird. Du lernst, deine Lebensprioritäten richtig einzuordnen. Du entdeckst, da ist Sicherheit drin. Das gibt mir Erd- und Bodenhaftung und Erdverbundenheit. Du kannst Dinge richtig einsortieren und in der Begegnung mit Gott lernst du loszulassen, du lernst zu vergeben und es wächst auch deine Bereitschaft, um Vergebung zu bitten, wo es notwendig ist. Es ist die Begegnung mit Gott, in der dein Vertrauen wächst und du, wie David, diese feste Gewissheit dich schlussendlich trägt, dass er dein Fels ist, deine Hilfe, dein Schutz, deine Sicherheit. Und wenn du dann in der nächsten Lebensherausforderung stehst und sie kommt, siehst du nicht nur die Umstände. Du nimmst nicht nur die Dunkelheit wahr, sondern mit David kannst du sagen: Jesus, du bist mein Fels. Du bist meine Hilfe. Du bist, auf dich ist Verlass. Du bist meine Sicherheit. Oder wie er es an anderer Stelle im Psalm 23 ausdrückt: Im finstern Tag, in der herausfordernden Zeit, im Todestal, wie auch die Übersetzungen das unterschiedlich beschreiben, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und sicher ist die persönliche Gottesbegegnung ein solcher weiterer Stein, der dir ein solides Fundament in dein Lebenshaus hineingibt, auf dem du dann fest gegründet stehen kannst und in den Stürmen des Lebens standhältst. Und in den folgenden Versen beschreibt uns David dann seine Lebenssituation. Es ist fast wie eine Gegenüberstellung von Licht und Finsternis seiner Gottesbeziehung auf der einen Seite und auf der anderen Seite Menschen, die ihm Böses wollen. Wie lange, so schreibt er in den Versen 4 und 5, wie lange stellt ihr alle einem nach, wollt alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer? Sie denken nur, wie sie ihn von der Höhe stürzen. Sie haben Gefallen am Lügen, mit dem Munde segnen sie, aber mit dem Herzen fluchen sie. Wisst ihr, David ist nicht blind, er ist nicht ignorant in die Realität seiner Lebenssituation hinein. Er folgt nicht dem Vogelstrauß-Prinzip, den Kopf in den Sand stecken und dann ist alles gut. Nein, aber er bringt das perfide und heimtückische Verhalten seiner Feinde in Relation zu Gott. Und es bringt ihm zu dem Schluss, mein Gott ist größer. Und ich glaube, es ist so wichtig in dieser Zeit, dass wir die herausfordernden Momente, die uns im Moment vielleicht da oder dort umgeben wollen, in Relation zu Gott bringen. Und ich glaube, du kannst zu der gleichen Schlussfolgerungen kommen, wie der David eben auch, und sagen, ja, es stimmt, mein Gott ist größer. Und wenn wir in dieses noch ziemlich neue Jahr hineingehen, lasst uns die Dinge, die uns niederringen wollen, den Frust und die Verzweiflung, die Lebensumstände oder was immer es sein will, lasst es uns an unserem Gott messen und wir werden entdecken, ja, mein Gott ist größer. Und manchmal, und auch das möchte ich hinzufügen, sind wir ja auch so stark auf die Schwierigkeiten, auf das Negative, auf die Laus, die uns vielleicht über die Leber gelaufen ist, fokussiert, dass wir ganz vergessen, dass es Milliarden von Menschen gibt, die so gerne mit uns tauschen möchten. Da sehen wir vielleicht diese Lebenssituation, da sehen wir die Steuern, die hochgehen und die Abgaben, die mehr werden und wir haben alle möglichen finsteren Zukunftsvisionen, die wir spinnen und wir vergessen, dass die Welt viel größer ist und wir an einem der privilegiertesten Orte überhaupt auf dieser Welt leben. Ich musste mich an Theresa erinnern, als ich diese Botschaft vorbereitet habe. Theresa ist Lehrerin in unserem Kinderheim auf den Philippinen oder an unserer Schule. Sie ist aufgewachsen in unserem Kinderheim. Sie hatte eine, ja, ich nenne es mal so, furchtbare Kindheit. Als sie 7 Jahre war, ist ihre Mutter gestorben. Sie war eng verbunden mit ihrer 2 Jahre jüngeren Schwester. Als die Mutter starb, ist der Vater einfach weggegangen und hat die Kinder mit irgendeiner Verwandtschaft zurückgelassen am Hafen von Cebu in irgendeiner kleinen Slumhütte. Der Onkel hat sich mehr schlecht als recht um die Nichten gekümmert. Und in Theresa ist ein unglaublicher Hass gegen ihren Vater gewachsen, aus dem einen Grund, weil sie sich abgelehnt, ungewollt, ungeliebt und verlassen gefühlt hat. Und wisst ihr, diese Gefühle waren sehr real und die haben auch mit der Realität zu tun gehabt. Der Onkel hat, wie ich es schon sagte, mehr schlecht als recht nach ihnen geschaut. Und als dann unsere Essensausgabe in der Nähe war, hat er immer die Kinder dahin geschickt, weil er dachte, naja, er braucht ja dann kein Essen für sie beschaffen. Es war eine schwere Zeit für sie gewesen. Nach einiger Zeit kam sie in unser Kinderheim und sie wurde dort aufgenommen. Der Onkel war froh, der Vater war froh, dass die Last weg war. Und Theresa hatte damit gelebt, zu fühlen, ich bin eine Last. Im Kinderheim, um die lange Geschichte kurz zu machen, hat sie erlebt, dass sie wichtig ist, dass sie wertvoll ist, dass Gott ihr Leben mit Würde beschenkt hat, dass sie von Bedeutung ist für Gott. Sie hat zu essen gehabt, sie hat ein Bett gehabt, sie hat in die Schule gehen können. Und doch, und das hat sie mir bei einem meiner letzten Besuche im Kinderheim erzählt, sagte sie, weißt du, Harald, wofür ich aber am dankbarsten bin, ist, dass ich Gott kennenlernen durfte und dass er das Fundament meines Lebens wurde. Und ich könnte euch jetzt noch, weiß nicht wie viele Geschichten erzählen, von den Philippinen, aber auch aus unserer näheren Umgebung hier in Deutschland. Von Menschen, die durch schwere Momente gegangen sind und eines entdeckt haben. Ja, es gibt einen größeren Schatz in meinem Leben, als die Umstände meiner Tage es sind. Und das ist Gott. Und das ist eine Perspektive der Ewigkeit, mit der ich fest gegründet in diesen Tagen stehen kann. Und ich möchte dich heute Morgen daran erinnern, du kennst deinen Gott. Halte dich fest an ihm, weil er trägt gerade und insbesondere in diesen Zeiten. Und wenn du ihn nicht kennst, mach dich auf die Suche nach ihm, weil er ist es, der dir Sicherheit und Stabilität gibt. David geht weiter. Und in Versen 6 und 7 unterstreicht er noch einmal dick, was er bereits am Anfang des Psalms proklamiert hat. Und in Versen 8 und 9 ermutigt uns David nicht nur, dass wir dem Herrn vertrauen sollen, sondern auch, wie wir ihm vertrauen sollen. Er schreibt hier, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Und jetzt sagt er uns, wie wir ihm vertrauen sollen. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Sela. Vor einigen Wochen habe ich ja mal über Sela gepredigt. So nachdenken, innehalten, feststellen. Ja, das ist wahr, was hier geschrieben ist. David sagt, hofft auf ihn alle Zeit. Und ich möchte es richtig dick unterstreichen. Alle Zeit, liebe Leute. Mich hat dieser Vers an mein Eheversprechen erinnert, in guten wie in bösen Tagen, alle Zeit, immer, ausnahmslos, immer. Wisst ihr, es fällt uns leicht zu glauben, dass Jesus 5000 Menschen mit Essen versorgte, ein paar Fische und ein bisschen Brot, Lazarus aus dem Grab gerufen hat, Stürme stillte. Wir können ihm vertrauen, dass er wiederkommt in Macht und Herrlichkeit. Aber weißt du, Jesus ist derselbe im Gestern, wie er im Morgen ist, aber auch, wie er in deinem Heute ist. Und ich mache dir Mut, auch in deinem Heute dein Vertrauen festzumachen bei ihm. Und dieses alle Zeit, es hängt tatsächlich mit unserem Gottesbild zusammen. Dein Gottesbild wird geprägt von deiner gelebten Gottesbeziehung. Und in den nächsten Versen spricht David noch einmal unser Verlangen nach Sicherheit an. Und dann ermutigt uns David zu einem zweiten, das man so leicht übersehen kann. Er schreibt nämlich hier, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gib ihm alles, was in deinem Herzen ist. Wisst ihr, wir sind ja so fromm. Wir sprechen so gute, gediegene Gebete. Wir kennen den Status quo und den versuchen wir mit Gott auch einzuhalten. Wir sprechen unsere Gebete, wir öffnen aber nicht unser Herz. Und dabei ist Gott nicht verunsichert, wenn du ihm sagst, was du nicht verstehen kannst, wenn du ihm sagst, was für dich schwierig ist. Ja, selbst wenn du ihm sagst, wo du davon überzeugt bist, dass Gott doch tatsächlich in dieser Sache daneben liegt. Der Schreiber vom Psalm 73, er hat mir einmal dazu die Augen geöffnet. Er stellt Gott die Fragen und er sagt, Gott, warum geht es dem Frevler gut und ich, der dich liebt und der mit dir unterwegs ist, ich habe zu kämpfen, ich gehe durch schwierige Zeiten. Er schüttet sein Herz vor ihm aus. Und ich stelle immer wieder fest, unser Problem ist, wir schütten unser Herz bei anderen aus. Aber nicht in einer gesunden Weise. Wir reden über andere. Wir haben negative Sprüche über unseren Frust, über den und jenen und dieses und das und dass wir das und jenes nicht verstehen können. Aber wir verpassen es, unser Herz bei Gott auszuschütten. Und ich glaube, da ist ein entscheidender Faktor drin, denn dort, wo ich bei Gott mein Nichtverstehen ausdrücke, wo ich ihm sage, dass ich dieses oder jenes nicht verstehen kann, da gebe ich Gott die Gelegenheit, dass er mein Herz justiert. Und so ist es bei dem Schreiber von Psalm 73 geschehen. Und er schreibt am Ende, dennoch bleibe ich stets an dir, bei dir, denn du hältst mich an deiner rechten Hand. Und im letzten Vers sagt er dann, und wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde. Er entdeckt in all meinen Fragen, gibt es doch eines, was bedeutsamer ist, und das ist fest verankert zu sein in meinem Gott. Und ich sage es euch ehrlich, in all meinen Fragen, die ich Gott schon vor die Füße geworfen habe, und es ist ein rechter Haufen, habe ich immer und immer wieder dieses eine entdeckt. Am Ende kam ich dorthin, dass ich gesagt habe, ja Gott, ich mache mich fest an dir. Egal in meinem Verstehen und in meinem Nichtverstehen, ich weiß, das Einzige, was wirklich trägt in diesem Leben und was auch trägt in die Ewigkeit hinein, bist du und nichts anderes. Und deshalb glaube ich, dass wir das so auch ganz bewusst üben dürfen, unser Herz bei ihm ausschütten. Es beinhaltet das eine, dass ich die Dinge ihm sage, die ich nicht verstehe. Es beinhaltet aber auch, die Dinge ihm zu geben, die ich gerne zurückhalten und verstecken möchte. Die Eifersucht, mein Versagen, die verlorenen Kämpfe, die versteckte Schuld. Denn nur dort, wo wir offen und bloß vor Gott werden, werden wir ihm auch erlauben, unser Innerstes zu berühren. In den nächsten Versen spricht David über unser Verlangen nach Sicherheit und er sagt, aber Menschen sind ja nichts, große Leute täuschen auch, sie wiegen weniger als nichts, so viele ihrer sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt nicht euer Herz daran. Wo ist Sicherheit in bewegten Zeiten? David ermutigt uns, unsere Sicherheit nicht bei Menschen zu suchen, unser Vertrauen nicht auf Macht oder Einfluss zu setzen und unser Herz nicht an Besitz oder Wohlstand zu hängen, weil diese Dinge kurzlebig sein können und am Ende unser Herz zerteilen. Gott kennt unser Verlangen nach Sicherheit, aber er warnt uns, aus den falschen Quellen zu schöpfen. Du kannst nicht zwei Herren dienen, sagt Jesus. Und er spricht auch hier unsere Zerrissenheit an zwischen Gott und Wohlstand und Reichtum. Und ich bin mir sicher, dass Jesus nicht Wohlstand verurteilt, aber er stellt die Frage, woran hängt eigentlich dein Herz? Mit anderen Worten, du kannst alles haben, aber es darf dich nicht haben. Häng dein Herz nicht daran. Und wenn wir ehrlich sind, ist diese Frage manchmal gar nicht so leicht zu beantworten. Und wisst ihr, ich habe festgestellt, dieser Kampf, der fängt nicht erst an, wenn du Millionär bist. Dieser Kampf, er fängt an. In der armen Hütte irgendwo am Müllberg von Cebu ist er mir begegnet, wo Menschen sich an einem Peso, das sind ungefähr 2 Cent, so festgenagelt haben, dass sie sich fast einander umgebracht haben. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Achte darauf, dass dein Herz nicht an Wohlstand, nicht an Finanzen, nicht an irgendwelchen Sicherheiten hängt, sondern an deinem Vater im Himmel. Und es sind diese Verse, die für David eine Leitschnur wurden, um ihn durch eine der schwierigsten Phasen in seinem Leben hindurch zu navigieren. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Verse für dich und für mich in die Bibel hineingeschrieben wurden, um dir und mir Leitschnur zu sein durch diese Zeit hindurch, mit Perspektive, mit Himmelsperspektive hindurchzugehen. Ich glaube, sie wollen uns Wegweiser sein für dieses Jahr, um unsere Herzen auf den Vater im Himmel auszurichten, um unsere Gottverbundenheit zu stärken, damit du und ich Menschen sind, die Berufung leben. Und ich habe eines festgestellt, gerade in dieser Zeit, in unterschiedlichsten Begegnungen, auch im Internationalen, dass eine große Problematik dieser Pandemie ist, dass wir in so eine Art Überlebensmodus hineinkommen. Der Thomas hat es vorhin gesagt, wir nehmen so einen Tag nach dem anderen, wir können nicht mehr planen. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn wir das nicht tun können. Aber du und ich darfst wissen, Gott hat für dich und für mich für 2021 eine Berufung. Er hat eine Aufgabe. Er will durch dein Leben diese Welt berühren. Und wenn jemand eine Botschaft der Hoffnung hat, dann doch wir als die, die wir Gott kennen. Und ich möchte dich ermutigen, aufzustehen, mit Erwartung in dieses Jahr 2021 hineinzugehen und nicht irgendwo zu schauen, wie wir da irgendwie hindurchkommen. Nein, er führt dich durch. Er hat für dich Beauftragung. Er wünscht sich, dass du und ich Botschafter sind an Christi Stadt, dass wir eine Perspektive des Himmels hinein in diese Welt bringen, dass durch dich und mich Menschen berührt, erreicht werden, die Hoffnung des Himmels ein Zuhause in ihren Herzen findet. Und dass du, was auch immer der Vater im Himmel mit dir vorhat, dass du es lebst. Und ich mag dich ermutigen, lege nicht die Hände in den Schoß, schau nicht einfach, wie komme ich irgendwie hier durch, sondern geh erwartungsvoll in dieses Jahr hinein. Denn Gott hat nicht aufgehört, einen guten Plan über deinem und meinem Leben zu haben, nur wegen einer Pandemie. Es steht in der Bibel, dass wir Licht und Salz sein sollen, dass wir Berufung leben sollen. Auch 2021 dürfen wir das tun. Und ich glaube, sie will in diesem Jahr genauso gelebt sein wie in allen vergangenen Jahren. Und ich glaube, Gott hat einen Weg, nicht nur durch diese Zeit hindurch, sondern eine Perspektive für dich und für mich, Botschafter des Reiches Gottes im Heute und Jetzt zu sein. Gott segne uns dazu, mit dieser Perspektive dieses Jahr zu ergreifen. Amen.